Wir wollen unsere Bibeln wieder aufmachen. Wir sind immer noch in der Betrachtung des Johannesevangeliums. Und zwar haben wir letztes Mal uns angesehen oder die Situation vor Augen geführt, da wo Jesus einige von seinen Jüngern begegnet. Und das ist am Ende des ersten Kapitels. Ihr wisst ja, dass es nochmal so bisschen als Überblick und Erinnerung, dass Johannes uns hier einige Tage wiedergibt. Also eine Reihe von Tagen. Und ich weiß nicht, wie ihr das mit euren Bibeln macht. Ich habe mir diese Tage markiert. Das gibt mir einen besseren Überblick, dass ich wirklich die Geschichte von oben sozusagen von der Adlerperspektive betrachten kann und sehen kann, wo die einzelnen verschiedenen Tage sind. Es ist gut, wenn ihr eure Bibeln aufmacht und dass ihr in eurer Bibel zu Hause seid und das auch sehen könnt. Ihr seht zum Beispiel in Vers 29 gibt uns Johannes diese Anhaltspunkte von diesen verschiedenen Tagen, wie zum Beispiel am folgenden Tag sah Johannes. Dann seht ihr das Gleiche auch in Vers 35. So in Vers 35 am folgenden Tag und das Gleiche seht ihr dann auch in Vers 43 am folgenden Tag. Und so haben wir eine Reihe von Tagen, die Johannes hier wiedergibt. Es ist wirklich nur als Erinnerung, ihr wisst, dass die Kapitel 13 und weiter, fast bis zum Ende, ebenso nur eine Woche der Geschichte Jesu wiedergeben. Von Kapitel 13 bis Ende, also bis zu seinem Tod, sind alles nur 7 Tage. Und auch genauso gibt Johannes hier uns am Anfang seines Evangeliums kurz und knapp wieder eine Geschichte von einigen Tagen. Und er nimmt uns mit in diese Geschichte und sagt, am ersten Tag, da wisst ihr, da kamen die Menschen zu Jesus, die Fragen an ihn hatten, die nicht so gut gesonnen waren. Das seht ihr von Vers 19. Und dann haben wir Vers 29. Vers 29, wo er dann zurückgreift und sagt, am folgenden Tag, also am nächsten Tag, gibt Johannes eine Botschaft, wo er sagt, Leute, dieser Jesus ist da und seht auf ihn, seht auf diesen Jesus. Und am Tag darauf, am nächsten Tag, im Vers 35, da sieht Johannes den Jesus wieder und wendet sich jetzt an seine Jünger und sagt, Leute, was macht ihr hier? Geht hinter diesem Jesus. Das ist jetzt in der Erzählung der 3. Tag gewesen, wo wir hier in unserem Bericht das beobachten können und nachvollziehen können. Und an diesem gleichen 3. Tag kommt Andreas. Und wer war der 2. Jünger, der uns nicht erwähnt wird? Wisst ihr das? Andreas kommt an diesem Tag hinter Jesus hinterher. Wer war der andere Jünger, der seinen Namen vergessen hat reinzuschreiben? Johannes. Ja? Also man ist sich ziemlich sicher, das steht nicht in der Bibel, aber da Johannes seinen Namen nirgendwo erwähnt, aber umso genauer die Namen der anderen und er der Schreiber ist, wissen wir, dass Andreas und Johannes die Jünger des Johannes waren, des Täufers. Und jetzt am 3. Tag hingehen und Jesus nachfolgen. Vers 35. Und ab da sehen wir diese Geschichte der Begegnungen mit Jesus. Die 2 Jünger, Andreas und Johannes, kommen zu Jesus. Andreas führt Petrus zu Jesus. Und am nächsten Tag, das sehen wir in Vers 43, da wird uns der 4. Tag in der Geschichte berichtet. Und am 4. Tag will Jesus nach Galiläa gehen. Ich habe hier extra nochmal die Karte geholt, um euch das nochmal in Erinnerung zu rufen. Also Jesus befindet sich hier, wo er die Jünger begegnet, nicht in Galiläa. Galiläa ist hier das, der Bereich. Und da bei der Begegnung von Andreas und Johannes bis 16 Uhr am 3. Tag bei Jesus sind und er noch Zeit hat, 2 Stunden, bis es dunkel wird, und er in diesen 2 Stunden Petrus holt, gehe ich davon aus, dass er in der Nähe vom See Genezareth war, weil Petrus war ein Fischer. Und auch Philippus, den Jesus ruft am nächsten Tag, auch aus Bethsaida kommt. Und selbst Petrus und Andreas aus Bethsaida sind, was auch nicht in Galiläa liegt, sondern auf der anderen Seite, gehe ich davon aus, dass diese Begegnung von Philippus, von Andreas und von Johannes und auch Petrus sich hier wahrscheinlich irgendwo abgespielt hat und Jesus ihnen dann sagt an diesem dritten Tag, okay, wir wollen nach Galiläa gehen. Und auf dem Weg nach Galiläa, dort findet er dann Philippus und Philippus ruft Nathanael. Ja, jetzt haben wir schon zusammen, wir haben Andreas dort, wir haben Johannes da, wir haben Petrus da, wir haben Philippus, der gerufen wird an diesem dritten Tag und Philippus ruft Nathanael. Also haben wir eine Menge, also einige Anzahl von Jüngern schon vorhanden, die jetzt hinter Jesus hergehen. Eine Frage an euch, und das ist für diejenigen, die ihr eure Bibeln gut kennt, ist euch aufgefallen, dass in der Liste der Jünger im Matthäusevangelium, im Markus oder auch in Lukas Nathanael nirgendwo vorkommt? Ist euch das aufgefallen? Ihr habt Nathanael gesucht und ihr habt ihn nicht gefunden. Stimmt's? Oder habt ihr in eurer Bibel den Nathanael gefunden? Dann dürft ihr es dort wieder rausstreichen, denn in den Listen ist er nicht drin. Warum? Ist Nathanael wieder verschwunden? Es ist etwas interessant und dafür benötigt man wieder etwas Zeit, dass man sich da hineinkniet und etwas studiert. Aber es ist ganz einfach. Es ist viel einfacher, wie ihr euch das vielleicht jetzt denkt. Und zwar in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas haben wir die Wiedergabe der Jünger, also der Apostel. Und da wird uns immer neben Philippus ein anderer Jünger genannt, und zwar Bartholomäus. Bartholomäus und Philippus. In allen drei Berichten, Matthäus 10, Markus 3, Lukas 6, haben wir Philippus und Bartholomäus zusammen. Wer hat Nathanael gerufen? Philippus. Und hier in den Evangelien haben wir Philippus und Bartholomäus zusammen. Wisst ihr, Bartholomäus bedeutet nichts anderes, wie also ihr kennt ja, in der Apostelgeschichte wird uns Barnabas erklärt. Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Bartholomäus bedeutet genauso Sohn des Talmai, also Sohn des Timäus. Er wird nicht als Nathanael wiedergegeben in Matthäus, Markus und Lukas, sondern als Sohn des Timäus. Aber es ist Nathanael. Und hier sehen wir, dass Johannes wohl ein gutes Verhältnis auch zu Nathanael hat, dass er es nicht für nötig hält, so wie die anderen Evangelisten, ihn als Sohn des Timäus wiederzugeben, sondern bei seinem Namen als Nathanael. Also falls ihr Nathanael vermisst habt, das ist der Sohn des Timäus, Bartholomäus ist der gleiche Mann, die gleiche Person, Nathanael. Als anderes, als nächstes möchte ich euch auch noch etwas mitgeben. Und zwar, vielleicht habt ihr euch gefragt in der Geschichte, gerade der Berufung der Jünger. Ihr wisst, dass wir hier in Johannes einen Bericht haben. Wir haben einen Bericht in den anderen Evangelien, wie zum Beispiel auch in Markus, in Lukas. Wie stimmen diese Berichte überein? In den meisten Bibeln findet ihr vielleicht Parallelstellen, die das alles verbinden und sagen, das ist die gleiche Berufung. Johannes spricht von einer Seite der Berufung und erwähnt ein paar Sachen. Auch Markus spricht von einer anderen Seite der Berufung. Wisst ihr, es sind alles verschiedene Situationen. Wir haben vier verschiedene Rufe, würde ich sagen. Also, wo die Jünger gerufen werden, wo sie mit Jesus zusammenkommen. Hier im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, ist der erste Bericht von der ersten Begegnung der Jünger mit Jesus. Es gab weitere Begegnungen. Es bedeutet, dass die Jünger, nachdem sie Jesus begegnet sind, auch wieder in ihren Alltag zurückgingen und wieder gefischt haben, wieder ihrem Beruf nachgingen, wieder für ihre Familien gesorgt haben. Ich möchte euch kurz durch diese Berichte führen und euch aufzeigen, durch die verschiedenen Aussagen, die wir dort sehen, dass es völlig verschiedene Begegnungen waren, wo Jesus die Jünger immer wieder gerufen hat und ihnen bezeugt hat, zu welchen er sie machen möchte. Also, als erste Begegnung Johannes Kapitel 1. Als zweite Begegnung ist Matthäus 4 von Vers 18 und auch Markus 1 Vers 16. Das ist identisch. Und ich lese aus Markus. Also Matthäus 4, 18 und Markus 1 von Vers 16. Die sind identisch. Aber jetzt achtet, wenn ihr die Bibel aufschlägt, dann macht es jetzt bei Markus 1, Vers 16 mal auf. Und ihr könnt auch euren Finger reinstecken bei Lukas Kapitel 5, Vers 1. Das wird dann die dritte Begegnung sein mit Jesus. Also, wo Jesus seine Jünger beruft. Markus 1, Vers 16 einmal aufschlagen und den Finger bitte bei Lukas 5, Vers 1. Ich gebe euch einen Augenblick Zeit. Markus 1, Vers 16. Lesen wir aufmerksam. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, wir lesen erstmal den Text, entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Das ist, was Fischerleute machen. Die werfen das Netz ins Wasser. Vers 19. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. So, und jetzt lesen wir Lukas und dann sehen wir gleich die Unterschiede. Wir lesen auch erstmal Lukas durch, Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Und jetzt merkt auf die Unterschiede dieser zwei Berichte, dass ihr sagen müsst, es sind zwei verschiedene Ereignisse gewesen. Markus Kapitel 1, Vers 16 berichtet uns, dass Jesus am See entlang ging. Seht ihr das? Als er aber am See entlang ging. Lukas berichtet uns, dass er am See Genezareth stand. Das ist der erste Unterschied, den wir hier feststellen müssen. Dann lesen wir weiter. Markus Kapitel 1, 16. Die warfen das Netz aus im See. Also ein Boot ist auf dem Wasser und wirft das Netz in den See. Zu Lukas sehen wir, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Also hier sehen wir in Markus 1 ist im See. Lukas berichtet uns, die beide sind am Ufer. Markus berichtet uns, eins ist im See. Vers 19 sagt, dass die anderen, die waren an Land und flickten ihre Netze. Und sie waren im Schiff drin gewesen, die ihre Netze geflickt haben. Dagegen in Lukas, er berichtet, dass zwei Schiffe am Ufer lagen und die Fischer aber waren aus ihnen rausgestiegen. Also sie waren nicht im Boot. Also wir sehen, es sind zwei völlig verschiedene Ereignisse. Und Markus 1, Vers 16 und Matthäus 4, Vers 18, das ist die zweite Begegnung Jesu, wo Jesus seine Jünger ruft. Dann vergeht wieder eine gewisse Zeit, die uns nicht berichtet wird. Und dann haben wir Lukas Kapitel 5, Vers 1. das ist dann verbunden mit dem, wo Jesus entlang, geht und dann dort stehen bleibt, weil die Menge zu ihm kommt und er sieht, die Menge drängt ihn und er will in ein Boot steigen und er steigt in das Boot des Petrus und Petrus fährt ins Wasser, also auf den See und Jesus predigt und danach wird uns berichtet, der Fischfang. Und zwar der Fischfang war so groß, dass Petrus, der jetzt mit Jesus auf dem Wasser war und diesen Fischzug gemacht hat, seine Freunde rufen muss, die am Ufer sind. Und sie kommen und sie füllen die Netze von beiden Booten. Also aus den Netzen holen sie die Fische raus und füllen beide Boote so viel, dass es heißt, Lukas 5, Vers 7, sie beide begannen zu sinken, also fast zu sinken. So hat Jesus die gefüllt. Und ab hier sehen wir jetzt eine permanente Nachfolge der Jünger. Ab da sehen wir, dass die Jünger die ganze Zeit da sind. Warum? Der Fischfang wurde verkauft, die Familien kriegen Geld, sie können die Familien ernähren und sie haben mehr Zeit, um mit Jesus zu gehen. Leute, Jesus reißt diese Männer nicht einfach aus dem Haushalt heraus und sagt ihren Frauen und Kindern, ihrer Familie, seht zu, wie ihr klarkommt, hier ist Wichtigeres zu tun. Das wäre gegen das Prinzip, was Jesus durch die ganze Schrift hindurch lehrt, ihr Männer, ihr seid verantwortlich für eure Familien, für ihr Wohlergehen, dass es ihnen gut geht. Und hier sehen wir, durch diesen Fischzug wird diese Sache geklärt. Und dann haben wir den vierten Bericht. Und das ist in Lukas Kapitel 6. Hier ist die Einsetzung der Jünger als Apostel. 6, Vers 12. Jesus geht erstmal auf einen Berg, um zu beten. Und er verbringt die ganze Nacht im Gebet. Und nach dieser Gebetszeit, nach dieser Nacht im Gebet, in der Kommunikation mit Gott, heißt es, verharrte die ganze Nacht hindurch im Gebet zu Gott, Vers 13, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Das ist der vierte Bericht und hier ist die Einsetzung, die uns Lukas berichtet. Nach der Gebetszeit werden die als Apostel eingesetzt. Also das ist die Chronologie der Berufung der Apostel. Das, was wir hier im Johannesevangelium vorfinden, ist noch nicht der Endruf oder sozusagen der Endeintritt der Jünger. Ja, sie waren auch immer wieder und vielleicht auch längere Zeit mit Jesus gewesen, aber sie haben sich auch ihrem Beruf, ihren Familien widmen müssen, bis Jesus das geklärt hat und sie dann endgültig in die Nachfolge gerufen hat. Also Nachfolge meine ich jetzt nicht in dem Sinn, wie wir Nachfolge verstehen, sondern in eine buchstäbliche Nachfolge von ihren Familien zum größten Teil weg. Die sind auch bestimmt zum Teil mitgereist. Also, das ist jetzt der Überblick über Kapitel 1, dieser Berufung der Jünger, diesen letzten Abschluss. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 2. Hier heißt, gibt uns Johannes wieder eine Zeitangabe, wo er sagt, und am dritten Tag. Also müssen wir davon ausgehen, dass der letzte Tag des Berichts war Vers 43, wo Philippus gerufen wird, wo Jesus nach Galiläa gehen will, weil er noch nicht in Galiläa ist. Und am dritten Tag, das bedeutet, wenn hier dass sie alle mitkommt. Am ersten Tag kommen die Menschen zu Jesus, die ihm feindlich gesinnt sind, vom Synedrium stellen Fragen. Am zweiten Tag berichtet Johannes, dass Jesus derjenige ist, der mit dem Heiligen Geist tauft, der Gnade gibt, der das Lamm ist, der Sohn Gottes ist. Am dritten Tag sagt er zu seinen Jüngern, das ist das Lamm, folgt ihm. Am gleichen dritten Tag gehen sie zu Jesus und sind Petrus und auch Johannes, der Jünger, nicht der Täufer, mit Jesus. Am vierten Tag wird Philippus gerufen. Ja, das ist Vers 43. Am vierten Tag wird Philippus gerufen. Und jetzt heißt es im Kapitel 2, am dritten Tag. Das heißt, von diesem vierten Tag sind jetzt, ist es der dritte Tag, also der nächste, der fünfte Tag wird nicht berichtet, aber der folgende Tag, das wäre der sechste Tag. Und ich gehe davon aus, dass es der Donnerstag ist, der Freitag ist, der sechste Tag, wo Jesus nach Kana in Galiläa kommt. Und jetzt hier nochmal zur Karte, dass ihr seht, wenn sie hier wirklich in Bethsaida gewesen sind, dann haben sie nach Kana ungefähr 39 Kilometer zurückzulegen. Und das macht doch Sinn, am dritten Tag, dass am fünften Tag sie unterwegs sind. Diesen Bericht haben wir nicht, aber den Tag da drauf. Und es sind ungefähr 39 Kilometer, die sie zu Fuß hier durchgelegt haben. Auf dieser Karte wird jetzt hier gezeigt, dass Kana in Galiläa, könnt ihr es sehen? Könnt ihr es erkennen? Die, die guten Augen haben, seht ihr, auf dieser Karte ist Kana und Galiläa hier, aber die meisten Forscher stellen Kana in Galiläa hierhin. Ihr seht diese Schlucht zwischen den zwei Bergen. Wenn ihr eine Karte in eurer Bibel habt, wo ihr besser folgen könnt, die Schlucht zwischen zwei Bergen, und zwar, dass Kana in Galiläa hier in dieser Schlucht gewesen ist. Warum? Kana bedeutet Schilfrohr. Ja? Und hier ist es trocken, hat nichts mit Schilf zu tun. Und die Ausgrabungen, die gemacht werden, lassen darauf schließen, dass Kana in Galiläa hier sich befand. Und zwar 14 Kilometer nördlich von Nazareth. 14 Kilometer nördlich von Nazareth. Ein kleines Dorf, ein wirklich kleines Dorf, ungefähr von 300 Leuten. Höchstens 300 Leute. In der damaligen Zeit waren diese Leute, man kann sagen, wie befreundet. Einer kannte den anderen. Ja? Und nicht nur das, durch die Arbeit auf dem Feld und ihre Hilfe, die sie einander geben mussten, kann man davon ausgehen, dass die Leute auch von Nazareth, ja, 14 Kilometer weiter, so eng zusammen waren, selbst bis hin hier nach Kapernaum und Bethsaida, dass sie sich alle, dass sie einander gut kannten. Natürlich sind das, könnte man sagen, Spekulationen, aber wir werden gleich durch diese Geschichte, die wir lesen werden, sehen, wie eng das vernetzt ist, weil wir Namen wiederfinden und Beziehungen uns erklärt werden. Also, jetzt habt ihr ungefähr die Umrisse, ihr wisst, was und wie und wo geschehen ist. Und jetzt gehen wir zu der Geschichte. Kapitel 2 finden wir Jesus auf einer Hochzeit wieder. Vers 1. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Also, die Mutter Jesu war dort. Das ist vielleicht jetzt auch als Grund, dass Jesus dorthin geht, aber ich möchte die Frage trotzdem stellen, warum war denn Jesus zur Hochzeit gegangen? Als erstes möchte ich etwas aufdecken, und zwar das größere Umfeld. Wir wissen, das ist einfach auch nur nebenbei, aber es ist interessant zu beobachten, auf Hochzeiten ging es lustig zu. Eine Hochzeit, das war der Höhepunkt der damaligen Kultur, der Geschichte und der Höhepunkt eines Lebens sozusagen. Für die Hochzeit wurde gespart von bis. Der Bräutigam war verantwortlich für die ganze Ausgaben, für die Kosten. Er musste dafür sorgen, dass da genügend Essen und Trinken ist, denn das war der Tag, wo wirklich die Leute von Kana in Galiläa, alle Leute, und auch wahrscheinlich im größeren Umkreis alle dorthin kamen und der Bräutigam war verpflichtet, sie zu versorgen. Der Höhepunkt in dieser Feier, was denkt ihr, was war es? Das Mahl. das Essen und das Trinken, das war der Höhepunkt auf dieser Hochzeit gewesen. Und jetzt, deswegen sage ich das, erwähne ich nur nebenbei, Jesus geht auf eine Hochzeit, wo es lustig zugeht, wo Wein getrunken wird, wo Leute sich betrinken und Jesus geht hin. Ich weiß, das erwähnt große Argumente und vielleicht für diejenigen, die ihr auf einer Seite steht oder auf der anderen Seite, ich bitte euch, dass ihr diesen Text mit mir durchgeht und dass ihr ausharrt, ganz egal, ob ihr für oder gegen Wein trinken seid, was vielleicht sofort ins Auge fällt, weil ich das auch so erwähnt habe, dass Jesus weiß, was auf dieser Hochzeit ist und er geht dorthin. Dass ihr bitte ausharrt, wir werden uns Zeit nehmen, diese Sachen zu betrachten, darauf eingehen. Also schaltet nicht irgendwo bitte unterwegs ab mit euren Gegenargumenten, sondern versucht zu folgen und danach bringt Argumente. Okay? Wir wollen gerne unsere Bibeln weiter aufmachen und da forschen. So, jetzt die Frage an euch, an uns, wie wir an den Text drangehen. Dieser Bericht muss gelesen werden, und zwar aus diesen letzten Versen von dieser Erzählung. Und das ist Vers 11. Und das möchte ich als allererstes mit euch machen, dass wir Vers 11 lesen. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Die ganze Absicht des Buches ist, Menschen zu überzeugen, wer Jesus ist. Und dass durch diese Überzeugung Menschen zum Glauben kommen und durch den Glauben gerettet werden. Das ist die Absicht des ganzen Schreibens. Und hier diese Absicht des Textes stellt Johannes ganz klar dahin und sagt, das ist das erste Zeichen, das Jesus gemacht hat, um seine Herrlichkeit zu offenbaren. Die Herrlichkeit Jesu steht in allererster Stelle. Über all dem, was wir sehen, ist es die Offenbarung Jesus Christus, dass wir sehen, wer Jesus ist. Und interessant ist, dass auch der Weg uns hier gezeigt wird. Und zwar Johannes spricht nicht von dem ersten Wunder. Ist euch das aufgefallen? Johannes sagt nicht, das ist das erste Wunder, was Jesus gemacht hat. War es nicht ein Wunder, die Geschichte kennen? Amen, das war ein Wunder gewesen. Trotzdem findet das Johannes wichtig, es zu sagen, es war ein Zeichen. Und diese Begebenheit müssen wir auch als solche betrachten. Wenn wir gleich zum Text gehen, dann muss dieser Text aus dieser Perspektive betrachtet werden. Das ist ein Zeichen, was Jesus hier setzt. Und wie wir wissen, ein Zeichen, wofür ist ein Zeichen? Also ein Hinweis, wofür ist es? Es ist nichts anderes als ein Hinweis auf irgendetwas. Wenn ihr nach Anhausen gekommen seid, habt ihr ein Zeichen gefunden, das vor dem Dorf stand, das gesagt hat, Leute, wenn ihr weiterfährt, dann kommt ihr nach Anhausen. Okay? Da habt ihr ein Zeichen gesehen. Wenn ihr rausfährt, dann wird das durchgestrichen sein durch ein nächstes Zeichen. Also Zeichen sind dafür da, um auf etwas aufmerksam zu machen. Und das wollen wir jetzt tun. Und zwar sehen wir jetzt, auf was wir hier aufmerksam gemacht werden. Und jetzt gehe ich in diesen Text und in die Geschichte hinein. Jesus ist also auf dieser Hochzeit. Warum ist er auf dieser Hochzeit? Vers 2 macht es deutlich. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Warum ist Jesus dort? Ganz einfach, weil er eingeladen wurde. Und Jesus und seine Jünger wurden eingeladen und die folgende Einladung und gehen dorthin. Aber es ist noch nicht zu Ende. Wir sehen gleich im Text, dass es weitere Gründe gibt, warum sie eingeladen wurden. Und zwar sehen wir aus Vers 3, und als es an Wein mangelte, sprach die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Hier aus diesem Vers und auch aus Vers 5 sehen wir, dass Maria wohl eine verantwortliche Rolle gespielt hat auf dieser Hochzeit in Kana in Galiläa. Denn sie, wir finden sie wieder unter den Verantwortlichen für das Getränk. Ob sie jetzt eine Verwandte gewesen ist, wäre Spekulation. Ob wir jetzt sagen müssten, vielleicht war das auch ihre Tochter, die geheiratet hat. Es ist alles möglich. Nur, was der Text uns sagt, dass Maria es sieht, dass die Getränke alle sind. Wenn sie einfach nur ein Gast wäre, hätte sie nichts damit zu tun und sie würde es nur dann merken, wenn sie vielleicht bitten würde, kann ich hier noch ein bisschen was trinken, und die Dienerschaft sagen würde, es tut mir leid, ich bring dir gleich was. Und dann bringt er ihr Wasser aus der Leitung, aus der Quelle. Ja? Und dann würde es vielleicht komisch auffallen. Aber wir sehen dadurch aus Vers 5, dass Maria, es heißt hier Vers 5, seine Mutter sprach zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Maria verteilt Befehle an die Dienerschaft. Das stellt sie definitiv in eine Position der Verantwortung. Warum Jesus dort war, sehen wir in der genaueren Betrachtung. Jesus war mit Sicherheit da, weil sie entweder nahe verwandt waren oder sogar vielleicht, dass es Jesus Halbschwester gewesen ist, weil Maria eine Verantwortungsrolle auf dieser Hochzeit hat und Befehle verteilt. Der nächste Grund, warum sie da sind, wisst ihr, das ist Nathanael. Nathanael, der gerufen wurde, womöglich hier in Bethsaida. Wisst ihr, was über Nathanael gesagt wird, woher Nathanael kommt? In Johannes Kapitel 21, Vers 1 wird uns berichtet, dass Nathanael aus Kana in Galiläa kommt. Nathanael, der hier am vierten Tag Jesus begegnet und in die Nachfolge gerufen wird, kommt aus Kana in Galiläa. Ich lese es, Johannes 21, Vers 1. Dann auch offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See Tiberias, das ist nach seiner Auferstehung. Er offenbarte sich aber so, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa. Daher haben wir es. Nathanael kommt aus Galiläa und er befindet sich, wo Jesus ihn ruft, nicht in Galiläa. So sehen wir, wie diese ganze Gegend hier und die Dörfchen und die Leute miteinander verknüpft waren. Philippus, der aus Bethsaida kommt, war der Freund von Nathanael, obwohl eine Strecke von 39 Kilometer da liegt. Also wir sehen, es war nicht eine große Community, helfen wir schnell, Gemeinschaft, ja. Es war nicht so eine große Gemeinschaft, dass die Leute zu zigtausenden waren und sich nicht kannten. Alle kannten sich. Und das ist wichtig, dass wir bei der Betrachtung des Evangeliums das verstehen. Jesus ist dort aufgewachsen. Leute, sie kannten diesen Jesus von klein auf, weil wir dieses Netzwerk sehen, dass sie sich, ja, so viele von ihnen kannten, nur aus diesem Text hier. Also, warum sind sie auf dieser Hochzeit? Sie wurden eingeladen, sie sind da, weil Maria eine verantwortliche Rolle spielt, womöglich verwandt, und Nathanael, der Jünger, kommt auch aus Kana in Galiläa. Nun jetzt die Frage, der Wein geht, ist ausgegangen und Maria kommt zu Jesus. Vers 3, und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Wenn dich der Wein noch stört, kannst du auch Traubensaft da reinsetzen. Im Moment spielt es noch keine Rolle. Ja, das Getränk hat gefehlt. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Warum kommt Maria zu Jesus? Was hat sie bewegt, zu Jesus zu kommen? Und als ersten Grund möchte ich euch in die Geschichte zurückführen, warum Maria zu Jesus kommt. Es ist nicht von ungefähr. Denn Maria kannte Jesus. Maria kannte die Offenbarung über Jesus. Sie wusste noch ganz genau, wie es gewesen ist damals, vor 30 Jahren. Und da sehen wir, vor 30 Jahren kam ein Engel zu ihr. Der Engel Gabriel, Lukas Kapitel 1 von Vers 26. Maria war verlobt und der Engel Gabriel wird von Gott zu ihr geschickt und gibt ihr eine Botschaft. Maria wusste, wer dieser Jesus ist. Gabriel sagte nämlich, Vers 31, er wird Sohn des Höchsten sein. Sein Name wird Jeschua, also ihr werdet ihm den Namen Jeschua geben. Und das bedeutet, Gott, Jahwe, rettet. Dann Vers 32, er wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Vers 33, er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Vers 35, dann wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das war die Botschaft von Gabriel. Maria kannte diese Botschaft. Das hat sie nicht vergessen. Dann, nicht nur Gabriel hat ihr das bezeugt, sondern wo sie zu Elisabeth, ihrer Schwester, kam, sie kommt an und sie begrüßt sie, Elisabeth begrüßt sie und sagt, du bist die Mutter des Herrn. Also sie bezeichnet das ungeborene Kind, womit Maria schwanger geht, als Herrn, als Gott. Dann als nächstes die Botschaft an Josef, der arme Kerl, dem sagt Gott, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also wusste Maria auch von der Botschaft, die ihr Mann gekriegt hat, dass dieser sein Volk retten wird von ihren Sünden. Dann, wo Jesus geboren ist, kam die Botschaft an die Hirten. Und wisst ihr, wie es war? Unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Auch das hat Maria nicht vergessen. Da wird noch extra unterstrichen, dass Maria diese Worte behielt und in ihrem Herzen bewegte. Mit anderen Worten, sie ging schwanger mit diesen Worten. Sie hat es bewegt. Sie lebte damit. Dann das nächste. Nach der Reinigung kam Maria in den Tempel. Und wer begegnet ihr dort im Tempel? Es war Simon, ein Prophet, ein Mann Gottes. Und dieser Mann sagt, Lukas 2, 3, Vers 30, denn meine Augen haben das Heil Gottes gesehen. Das ist hier das Heil Gottes vor mir. Vers 32, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dann geht Simon weg und Hanna kommt. Und Hanna sagt, du bist der Erlöser und geht weg und redet zu allen Leuten, der Erlöser ist da. Und im Raum von 2 Jahren, also im Alter von 2 Jahren, Jesus war ungefähr von 1 bis 2 Jahre alt, da kommen diese Weisen aus dem Morgenland, das wäre jetzt vom Osten, und sie kommen und finden das Kind und fallen nieder und beten es an. Das war der Höhepunkt, das war die Krönung. Leute, das war die Geschichte, die Maria wusste und kannte. Hier kamen Leute und sie haben ihn angebetet als König, sie haben ihn angebetet als Gott. Dieser Sohn, dieser Kind, das Maria damals hatte, musste Gott gewesen sein. Das kannte sie. Also, verwundert es euch, dass sie zu Jesus geht? Wisst ihr, auf der anderen Seite möchte ich etwas aufzeigen. Diese Geschichte, wenn wir zurückblicken, diese 30 Jahre zurück, die Erinnerungen der Maria, die scheinen so, wow, der Engel kommt, Gabriel kommt persönlich. Wer kriegt schon einen Besuch von Gabriel höchstpersönlich? Ja, dann die Offenbarung des Engels zu ihrem Mann, zu Josef, dann die Prophetie von Simeon und die Hirten kommen und Hanna und so weiter und so. Das hört sich so gut an. Aber es war ein bitterer Nachgeschmack in Maria. Stellt euch vor, Maria, die in, übrigens Maria lebte in Nazareth, also sie war wohnhaft in Nazareth, wo Gabriel zu ihr kommt. Das sehen wir aus dem Bericht von Lukas Kapitel 1, Vers 26. Maria war eine Teenagerin. Sie war im Alter von 13 bis 16 Jahre. Also der Forschung nach, sie war verlobt einem Mann. Verlobt bedeutet, sie war versprochen. Sie war geheiligt für eine Person, für einen Mann. Vor jeder Hochzeit gab es eine Verlobung. Das bedeutet, die Braut wurde dem Bräutigam versprochen. Sie war ein junges Mädel. Und stellt euch vor, und jetzt, bevor sie heiraten, wird sie schwanger. Versucht das mal, vielleicht war sie 15, vielleicht war sie 16. Versucht das mal den Leuten zu erklären. Man ist schwanger geworden. Und das noch nicht von Josef. Wie willst du das erklären? Wie willst du das Josef erklären? Es ist so verständlich, dass dieser arme Mann gleich Seelsorge bekommt von Gott höchstpersönlich, dass Gott ihm sagt, hör mal zu, es ist alles okay, es ist von mir, es ist von Gott. Aber das hat Gott nur dem Josef gesagt. All die anderen Leute in Nazareth, sie wussten nichts davon. Und Josef nimmt Maria und wisst ihr was? Er nimmt Maria zu sich, weil er weiß, weil er Gott vertraut, weil es ein gottesfürchtiger Mann ist, weil er ein gläubiger Mann ist, weil er auf die Hoffnung Israels wartet, auf den Messias wartet. Er nimmt Maria zu sich, aber die restlichen Leute, sie wissen es nicht. Und wir können nachlesen, Johannes 8, Vers 48, das Gerücht war da, das Gerücht stand im Raum, in der Geschichte. Leute haben davon geredet. Johannes Kapitel 8, Vers 48 heißt es, da antworten die Juden und sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Du bist ein uneheliches Kind, Jung. Ja? Du kommst, wer weiß von wo. Du bist wahrscheinlich ein Samariter und dazu noch mit einem Dämon. Diese Last war auf Maria. 30 Jahre, dieser Jesus hat nichts gemacht. Er hat sich nicht offenbart. Niemand wusste, dass er der Messias ist. Er hat nirgendwo große Werke getan. Er hat nirgendwo gepredigt. Keiner konnte sagen, das ist der Sohn Gottes. Maria, wir glauben es dir. Das ist kein uneheliches Kind. Jesus war im Stillen in seinem Dorf in Nazareth, ist seiner Tätigkeit nachgegangen. Stellt euch vor, die Last, die auf Maria liegt. Und jetzt hier bei dieser Hochzeit, dass du förmlich sehen kannst, dass Maria sagt, bitte, nimm es endlich weg. Also wann trittst du mal hervor? Wann offenbarst du dich? Dazu wissen wir, dass Jesus bereits mehrere Wochen von zu Hause, von Nazareth weggegangen ist. Er ist gegangen zum Jordan, er hat sich taufen lassen, er war 40 Tage war der in der Wüste und dann hat er die Jünger gerufen. Also war er mehrere Wochen weg und jetzt kommt er mit seinen Jüngern zur Hochzeit. Und vielleicht dachte Maria, das ist der Augenblick. Jetzt wird er es offenbaren. Jetzt werden es alle sehen. Das ist der Messias. Und ich glaube, dass mit all dieser, mit dieser Last auf der einen Seite, die sie schon 30 Jahre alleine trägt, dass sie dachte, vielleicht ist jetzt der Augenblick gekommen, wo er seine Herrlichkeit offenbart, wo er herausgeht, wo er vielleicht sagt, Leute, es gibt kein Wein hier, aber Gott ist hier. Hier, ich weiß es nicht, wie sie sich das vorgestellt hat, aber wir sehen aus den folgenden Worten, sehen wir, dass sie definitiv wusste, dass Jesus etwas machen wird, dass er es machen kann, dass er sie nicht im Stich lassen wird. Und ich möchte noch einen Grund hinzufügen, warum sie mit Sicherheit zu Jesus gekommen ist. Das ist, wovon wir alle keine Ahnung haben, aber sie es hatte. Niemand von uns war noch hat ein perfektes Kind. Stellt euch vor, Maria ist mit einem perfekten Sohn aufgewachsen, der nie irgendwas verkehrt gemacht hat, der für alles eine Lösung hatte, die ganze Zeit. Und sie wusste nur von der Geschichte, wie sie ihn kannte. Dieser Jesus hat die Lösung für jedes Problem. Also er wird etwas finden, auch wenn er vielleicht jetzt nicht seine Herrlichkeit hier offenbaren wird. Jesus ist perfekt. Ja. Er wird die Lösung finden. Und ich denke, das sind die Gründe gewesen, warum Maria zu Jesus kommt und nicht zu irgendjemand anders. Wir werden leider hier eine Pause einlegen müssen. Nächsten Sonntag sind wir auch nicht im Lande, in Kroatien. Wir werden dann den Sonntag darauf hier bei der Hochzeit zu Kana weitermachen. Es tut mir leid, dass ich euch so halb gebacken jetzt nach Hause, oder ich hoffe, ihr hält das aus, diese 2 Wochen. Ja, wir wollen Gott danken dafür, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass Jesus der Messias ist. Und wisst ihr was? Aus dieser Begebenheit, aus diesen 30 Jahren, dass Maria gewartet hat, dass Jesus sich nicht offenbart hat, möchte ich einen jeden von euch ermutigen, wenn ihr vielleicht auf die Hilfe Gottes wartet, wenn ihr irgendwo steht in irgendeiner Lebenssituation, wo ihr sagt, boah, also eigentlich habe ich doch dafür gebetet. Ja? Und die Antwort müsste doch schon vorgestern kommen. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte plötzlich. Wisst ihr, Maria hat auch 30 Jahre gewartet. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen und er hat 25 Jahre gewartet. Gibt Gott Zeit. Gott hat sie. Ja. Aber Gott möchte uns durch diese Zeit, die er uns gibt, auch Dinge lehren. Also, wenn du in schwierigen Situationen bist und für irgendwas betest, bete weiter, vertraue. Es kommt der Tag, wenn Gott es verheißen hat, dass er es tun wird, dann wird er es tun. Wir haben einen großen Gott, wir haben einen wunderbaren Herrn. Und genauso wie Maria es hier gemacht hat, sie ist zu Jesus gegangen. Es gibt keine bessere Quelle, wo man hingehen kann, wo man hingehen soll, als zu Jesus. Hol deine Hilfe bei ihm. Lass uns ihn dafür loben und ihm danken. Und dann bis in 2 Wochen. Lass uns noch kurz beten.